Wir sind mitten in einer Serie, die heisst «Warum?». Ist recht einfach zum Lesen, die Flyer legen aussen auf. Warum geben Christen den Zehnten geben? Stillschweigend wird vielfach davon ausgegangen, ja, Christen sollen den Zehnten geben. Christen sollen das Abendmahl feiern, sie sollen beten, sie sollen Gott loben, sie sollen, das war letzte Woche, fasten. Aber ich stelle Folgendes fest. Dass uns die Antworten fehlen, warum wir das überhaupt machen. Das Christentum, der Glaube an Gott, hat wie zwei Standpfeiler. Er hat die Emotion und er hat den Verstand. Glaube zeigt sich in den Emotionen, aber hört nicht dort auf. Glaube zeigt sich gleichzeitig im Verstand. Beide Arten und Weisen sind Verherrlichung Gottes. Auf den Emotionen, auf der emotionalen Schiene oder auf der rationalen Schiene. Wir brauchen beides. Wenn man nur noch die Emotionen pflegt, dann wird der Glaube zum Schwärmertum. Wenn man nur noch den Verstand und nur noch aufs Rationale pocht vom Glauben, dann wird man oberflächlich und unbarmherzig. Man braucht irgendwie beides. Und das ist so ein bisschen das Ziel von dieser Serie. Warum? Und jetzt heute, warum sollen Christen den Zehnten geben? Wieso geben sie den Zehnten? Stillschweigend wird davon ausgegangen, sie sollen es tun, aber warum denn überhaupt? Der Text gibt auf drei Fragen eine Antwort, die ich Ihnen stellen kann. Beziehungsweise, wo ich aus ihm entnehme. Das Erste, was ist, wenn der Zehnte nicht gegeben wird? Was ist, wenn Christen den Zehnte nicht geben? Das Zweite, was ist, wenn sie den Zehnte geben? Und die letzte, jetzt in meinem Fall fast die spannendste Frage, wie viel sollen wir denn überhaupt geben? Was bedeutet es vom Zehnten? Was heisst das, den Zehnte geben? Das heisst, das Erste, was ist, wenn Christen nicht den zehnten Teil von ihrem Einkommen geben. Das ist, wenn sie Gott, Kirche, christliche Organisationen von ihrem Haben gut vorenthalten. Der Malachi sagt es mega krass. Er sagt, ihr beraubt Gott. Ihr beraubt Gott. Zuerst ist, um was in der Welt geht es dem Malachi? Ihr beraubt Gott. Er braucht sogar eigentlich ein krasseres Wort, das nur noch einmal in der Bibel vor, im Alten Testament vorkommt. Dass er sagt, ihr vergreift euch an Gott, ihr missbraucht Gott. Der springende Punkt ist der, dass der Malachi will sagen, alles, was ihr habt, gehört Gott. Alles, was ihr habt, gehört Gott. Und wenn ihr von dem zurückhaltet, ihr beraubt Gott. Ihr missbraucht, ihr missbraucht Gott. Es ist eine Aussage vom Alten Testament, vom christlichen Glauben. Alles Gold und Silber, aller Reichtum von dieser Welt, Haggai 2, ein anderer kleiner Prophet, hat nur zwei Kapitel, Malachi hat glücklicherweise noch drei, dass man noch knapp kennt, vor allem, weil er gerade vor dem Neuen Testament vielleicht ist. Haggai 2, Vers 8, aller Reichtum von der Welt gehört Gott. Psalm 50, alle Ressourcen, die die Welt gibt. Und alles, was wir mit diesen Ressourcen kultivieren können und wie wir sie ausnutzen können, all das gehört Gott. Schlussendlich, alle Fähigkeiten, alle Gaben, die Gott einem Menschen gegeben hat, kommt aus seiner Hand. Sogar die Kraft, die der Mensch hat, um seine Fähigkeiten zu schulen, seine Fähigkeiten auszubauen, sie zu nutzen, um Reichtum zu erwerben, all das ist von Gott abhängig. Wir haben nichts, wo wir in die Welt gebracht hätten, wo wir nicht als Gabe empfangen haben. Paulus sagt so in 1. Korinther 4, Vers 7, alles, was du hast, das hast du empfangen. Du hast nichts in die Welt gebracht. Und du kannst dir auf nichts stolz sein, nicht einmal auf deine Kraft und Fähigkeiten, dass du die kannst ausnutzen. Alles kommt aus Gottes Hand. Darum kann der Malachi sagen, ihr vergreift euch an Gott, wenn ihr nicht gebt von dem, was ihr empfangen habt, was ihr nur als Leihgabe bekommen habt, wo Gott euch nur anvertraut hat, dass ihr weise damit umgeht, dass ihr mit eurem Reichtum, dass ihr mit eurer Zeit, mit eurer Kraft Gott verherrlichen. Gott verherrlichen bedeutet nicht im Lobpreislieder singen. Gott verherrlichen bedeutet, alles im Leben zusammenzufassen, dass er verherrlicht wird, dass er geehrt wird. Alles Geld, das man hat, alle Reichtum, alle Fähigkeiten, der Verstand und alle Emotionen, alles soll zur Verherrlichung Gottes sein. Anbetung zeigt sich darum, jetzt in Bezug auf das heutige Thema, Anbetung Gottes zeigt sich beim Auszug von unserem Konto, bei unserer Kontoführung. Anbetung Gottes zeigt sich bei unserem Portemonnaie. Anbetung Gottes zeigt sich darin, wie wir mit unserem Hab und Gut umgehen. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder verehren wir unser Reichtum und das, was wir haben, oder wir verehren Gott mit unserem Reichtum und mit dem, was wir haben. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder verehren wir unser Reichtum und das, was wir haben, oder wir verehren Gott mit unserem Reichtum und mit dem, was wir haben. Wir berauben Gott. Das Erste, was ist, wenn Christen nicht den Zehnten geben? Das Zweite, sie zeigen damit, dass sie einen anderen Schatz haben als Gott. Sie haben einen anderen Schatz als Gott. Es ist nämlich spannend, auf was der Malachi hinweist. Er sagt, bringt den Zehnten, und zwar bringt ihn, interessanterweise, nicht in den Tempel, was man eigentlich würde spontan sagen und erwarten, sondern er sagt, bringt ihn ins Vorratshaus vom Tempel. Wörtlich eigentlich in die Schatzkammer. Bringen ihn dort hin, wo der Schatz ist. Die Schatzkammer vom Tempel die ist die Versorgungsgrundlage vom ganzen Tempelhaushalt und von der Versorgung der Leute, die zum Tempel sind gekommen. Es war ein soziales und ein gottesdienstliches Vermögen, gewesen, das der Schatz beherbergt hat. Man hat mit dem gedient. Bringen Sie dort in den Schatz. Malachi will auf etwas mega Geheimnisvolles hinweisen. Unser Geld geht immer dorthin, wo unser Schatz ist. Unser Geld geht immer dorthin, wo unser Schatz ist. Und implizit fragt er, wo ist dein Schatz? Ist dein Schatz Gott? Dann wird dein Geld dorthin gehen. Ist dein Schatz irgendetwas anderes? Dann wird dort dein Geld hingehen. Jesus Christus hat es mal genau gleich gesagt. Er hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Wo dein Schatz ist, dort geht dein Herz hin. Dort geht deine Hand, dein Geld hin. Wir können eigentlich ganz easy prüfen, wo unser Schatz ist. Nämlich da drin, ist es für dich einfacher, 50 Franken für ein gutes Essen auszugeben oder einige Batzen mehr für eine neue Wohnungseinrichtung oder für eine neue Dekoration? Ist es für dich einfacher, ein neues Handy zu kaufen, einen neuen Computer, ein neues Auto, ein neues Haus? Ist es für dich einfach, irgendetwas dir zu gönnen, als die 50 Franken Gott zu geben? Sei der Kirche oder einer christlichen Organisation zu geben? Was ist für dich einfacher? Und dort, wo es einfacher ist, dort hockt dein Schatz. Das ist, was dein Schatz ist. Jetzt, ich weiss, über Geld reden ist gefährlich. Erstens. Zweitens, in der Schweiz über Geld reden ist unanständig und ist brandgefährlich. Das Dritte, in der Kirche über Geld reden ist lebensgefährlich. Ich tue es dennoch. Und ich tue es da, und wir tun es in den vielen Männern hier auf Jütiken. Und zwar aus einem Grund, Geld hat eine mega, mega Kraft. Geld hat eine enorme Kraft auf unser Leben. Es offenbart nämlich, wo unser Schatz ist. Und wir können mit unserem Reichtum können wir Gott verherrlichen oder wir können unser Reichtum verherrlichen. Es gibt nur diese zwei Wege. Geld hat eine enorme Kraft. Zwei Gründe dafür, oder zwei Beispiele. Ich habe noch nie erlebt, gut, ich bin natürlich da auch nicht das Mass aller Dinge, ich bin noch nicht so lange als Seelsorger tätig, aber ich habe es noch nie erlebt, dass jemand gekommen wäre und Seelsorge gesucht hätte mit der Frage, wie gehe ich mit meinem Geld richtig um? Ich habe das noch nie erlebt. Ich habe viel anderes erlebt, aber das nicht, nie. Das zweite Beispiel, wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich, dass die Bibel 10 bis 20 Mal mehr über den Gebrauch von unserem Geld und Reichtum redet, als über Sexualität. 10 bis 20 Mal mehr redet die Bibel über das Problem Reichtum als über das Problem Sexualität. Man sagt sogar, dass Jesus 25% von seinen Reden über genau das Thema geredet hat, über Mittel, Gaben, das Geld, das Gott einem anvertraut hat. 25% von seinen Reden. Wenn man die ganze Bibel mal zusammenstreichen und so eine Art alle Versen rausexerzieren, die zum Thema Geld irgendetwas sagen, dann sind das 800 Verse. Das ist das ganze Johannesevangelium. Das ganze Johannesevangelium. Die Bibel sagt mega viel. Wieso? Weil Geld, es zeigt, wo unser Schatz ist. Es zeigt, ob Gott dein Schatz ist oder irgendetwas anderes in dieser Welt. Meine Frage an dich ist, wo ist dein Schatz? Ist Gott dein Schatz? Hast du ihn als das Wichtigste in deinem Leben? Dann wird es sich daran zeigen, dass du dein Hab und Gut, deine Zeit, deine Fähigkeiten auch dort hast. Wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz, dort ist dein Leben. Oder ist etwas anderes, dein Schatz, dein Gott, dann wirst du dort all das investieren. Was ist die Folge daraus? Die Folge daraus ist, wenn man etwas anderes zum Schatz hat als Gott, dass der Maleachi sagt, dann bekehr dich, dann bekehr dich. Er ruft das Volk Israel und der Text ruft Christen auf, bekehrt euch, wenn ihr etwas anderes als Gott zu eurem Schatz habt. Der Maleachi redet hier zum Volk Israel, nicht zu heidnischen Völkern übrigens. Er redet hier zu gläubigen Menschen. Gott redet zu den Christen und sagt, wenn ihr euch nicht bekehrt, dann geht das Christentum den Bach ab. Ihr müsst euch, er redet, es ist hier ein heiliges Erschrecken eigentlich gegenüber dem Volk Gottes von Maleachi. Er sagt, ihr müsst euch zuerst bekehren. Bevor ihr irgendjemanden überzeugen wollt, dann müsst ihr euch bekehren. Und er sagt das mega dramatisch. Er sagt, ihr beraubet mich, ihr ganzes Volk, ihr ganze Nation, Vers 9 am Schluss. Ihr beraubet mich, ihr ganze Nation. Das ist das allereinzige Mal, wo das Volk Israel Nation genannt wird. Auf Hebräisch Goi. Sonst wird das Wort Goi nur für die heidnischen Völker gebraucht. Ausschließlich. Kein einziges Mal wird das Volk Israel Goi genannt. Nur da sagt, wenn ihr mit eurem Reichtum nicht Gott verehrt, dann seid ihr seid von Gott abgefallen. Ihr seid nicht mein Volk. Ihr seid nicht mein Volk. Es ist mega dramatisch, was der Maleachi sagt. Christen, die Gott nicht zu ihrem Schatz haben, die sind nicht ihr Kind, die sind nicht sein Volk, sind nicht seine Gemeinde. Gott muss der Schatz sein oder soll der Schatz sein und sonst ist man nicht Kind Gottes. Das ist, wenn Christen nicht den Zehnten geben. Sie berauben Gott und sie sagen, ich habe etwas anderes in meinem Leben, das den ersten Platz hat. Das Zweite, was ist, wenn Christen von ihrem Hab und Gut geben? Ich weiss, es ist jetzt absolut Trübsal-Stimmung gewesen, jetzt der erste Punkt, so ähnlich wie meine Stimme, die sich fast ergibt. Also es ist nicht besondere Autorität, sondern es ist, dass ich ein bisschen heiser bin, dass ich so eine sonore Stimme habe. Kommen wir zum fröhlicheren Teil. Das Zweite, was ist, wenn Christen ihre Zehnte geben? Das Erste, keine Kirche und keine christliche Organisation hätte mehr ein Finanzproblem, wenn alle überzeugten Christen würden ihre Zehnte geben, die volle Zehnte geben. Nach Statistik geben 27% der überzeugten Christen ihre Zehnte oder mehr. 27%, ein Viertel. Wenn alle anderen dann würden gleich kommen, dann gäbe es keine Kirche mehr, keine christliche Organisation, die ein Finanzproblem hat. Wir hätten viele Probleme nicht. Und wir könnten viele Probleme lösen. Ja, wir hätten sogar einen Überschuss an Finanzen, um viele andere Probleme, die nicht unsere Probleme sind, können zu lösen. Es wäre genug Finanzen da, wenn die überzeugten Christen würden von ihrem Zehnten geben. Und das sagt der Maleachi, wenn ihr gebt in den Tempelschatz, dann wird es dort genug haben, nicht nur zum Unterhalt vom Tempel, sondern für die Nahrung von allen Völkern, die zum Tempel werden kommen. Es wird genug haben für alle, die werden kommen. Statistik und der Bibeltext sagen genau das Gleiche. Wenn Christen, die überzeugten Christen, von ihrem Einkommen den zehnten Teil geben, dann gäbe es kein Finanzproblem in keiner Kirche. Ich weiss, es gibt zwei grosse Probleme, wieso sich Kirchen spalten. Das erste Problem ist Musik. Und das zweite Problem, also es gibt noch andere Probleme, aber ja, lassen wir die mal. Das zweite Problem ist Finanzen. Wenn es um Finanzen geht, dann gibt es Krieg in der Kirche, auch wenn es keine Waffen hat. Das sind die zwei Probleme. Das Problem würde eigentlich gar nicht bestehen, wenn nach dem Maleachi alle würden ihre volle Zehnte geben. Und jetzt kommt der Punkt, dass der Maleachi sagt, schaut, Gott wird sich nicht lumpen lassen. Wenn du Gott für deinen zehnten Teil gibst, es ist nicht einmal der Hauptteil von dem, was du hast. Wenn du von deinem zehnten Teil gehst, Gott wird die Himmelsfenster auftun und wird dich segnen. er wird Segen in Fülle über dein Leben kommen lassen, wenn du von deinem zehnten Teil gehst. Auch wenn es nur vom Sackgeld ist. Gott wird ein Segen in dein Leben schenken, der dich wird überwältigen wird. Nämlich, es ist interessant, dass der Malachi hier auf eine andere Geschichte anspielt. Er sagt, Gott wird Himmelsfenster auftun. Hat jemand eine Ahnung, wo Gott schon mal Himmelsfenster auftun hat? Okay, aber das wird nicht genau der Ausdruck gebraucht, dass es Gott die Fenster vom Himmel auftun, sondern dort ist der Himmel aufgegangen einfach. Jakob? Okay, aber dort wird der Begriff auch nicht gebraucht, dass Gott die Fenster vom Himmel auftun. Perfekt, beim Noah. Also ich habe da, also es ist nicht meine kreative Fähigkeit, die das grosse Konstrukt hat an den Tag gebracht, sondern ein junger Leiter hat für den gestrigen Nachmittag die Arche Noah maßstabgetreu nachgebaut. Also so etwa hat die Arche Noah, ich habe das auch nicht gewusst, eigentlich müssen ein paar Stöcke drin haben, ja, die hat er jetzt nicht gemacht. Die Arche Noah, bei Arche Noah heisst explizit in 1. Mose 6, 1. Mose 7, Gott tut das Himmelsfenster auf. Dort mal hat er das Himmelsfenster aufgetan und hat Wasser in Fülle gegeben, sodass man keinen Fuß mehr hat können auf trockenem Wasser mehr gehen. Keinen Fuß auf trockenem Boden mehr können gehen. Jetzt spielt der Malachi genau diese Geschichte an und sagt, wenn du dein Leben Gott gibst und dein Haben gut, es wird das Gleiche passieren, aber jetzt in Umkehrung von der Folge. Es wird Segen sein. Du wirst keinen Schritt mehr tun auf Boden, der nicht gesegnet ist. Du wirst keinen Schritt mehr tun auf Boden, der nicht gesegnet ist. Gott wird dein Leben segnen. Und etwas atemberaubend sagt der Malachi, probier es aus. Probier es aus. Steht wortwörtlich. Prüft mich, ob ich es nicht tun werde. Mich kann Gott in dem Sinn nicht rechthaberisch, aber demütig auf die Probe stellen und sagen, okay, ich gebe und ich will schauen, was du machst. Gott wird das Segensfenster vom Himmel auftun. Manchmal erlebt man das ganz imposant. Ich habe die Jugend gegründet in Aarau. Der erste Anlass waren nur zwei Personen. Wir haben Schach gespielt, so der erste Jugendanlass. Es hat dann ein bisschen wachsen. Und gleich mal habe ich ein Weekend ins Leben gerufen, wo ich ein Bus gemietet habe für ungefähr 20 Personen zum Mitfahren. Und wir sind ins Emmental gereist. Wie ich am Samstagmorgen von diesem Weekend das Bus abholen wollte, das war übrigens gerade wo die WM noch war, bin ich das abholen. Und da hat mir der Verleih gesagt, los, du darfst für Mitfahrer weder Benzin noch Fahrgeld verlangen, sonst würde es unter gewerblichem Zweck laufen. Ich bin da nicht überhaupt Wirtschaft, all das ist irgendwie so ein bisschen, ich bin froh, wenn da andere rauskommen. Und ich habe das so wahrgenommen und dachte, oh nein, was mache ich jetzt? Ich habe für jeden Teilnehmer habe ich etwas abgezweigt, also vom Wochenendbudget, dass, ja, dass jeder seinen Teil gibt. Ich hocke dort im Büsli, wenn ich zum Versammlungsort gehe und dann sage ich so, okay, dann übernehme ich das halt. Die ganze Miete, das ganze Benzin, das ganze Fahrgeld. Die Jugendlichen waren natürlich hell begeistert, oder? Wäre ich an ihrer Stelle auch gewesen. Mich hat zuerst eher, die ganze Zeit habe ich auf die Tankanzeige geschaut und die ist runtergegangen. Oder? Dann am Sonntagmorgen sind wir in einem Gottesdienst, wo ich noch predigt habe. Und dann war der Tank schon zum Drittel leer gewesen. Zum Glück nicht mehr so. Ich habe dort noch predigt. Nach der Predigt hocke ich in den Bus, alle steigen ein und so. Und ich lade das Auto an, also den Bus. Von dem Moment an ist die Tankanzeige voll geblieben und die nächsten 150 Kilometer bis zum Moment, wo ich das Büsschen abgegeben habe. Ich war überwältigt. Ich habe keinen Rappen Benzin und Kilometergeld mehr zahlen. Die haben mir nichts verlangt. Also heute würde ich noch so gut tanken, um zu schauen, ich gehe da wirklich nicht mehr rein. Es ist für mich wie bestätigt. Das ist leider nur einmal passiert. Also es ist jetzt, als ich nach Adelboden und zurück bin gefahren, da habe ich dann richtig Benzin drin lassen, gestaunt, wie viel da reingeht. Gott wird seinen überschwänglichen Segen schenken. Und er macht das ab und zu, dass man das merkt. Aber das ist nicht der Standardmodus, dass man es merkt. Nämlich, der Malachi sagt eigentlich, es ist nicht das Besondere, wo er euch den Namen sehnt, dass er plötzlich merkt, jetzt sind wir gesegnet. Sondern er sagt, der Segen wird sein, wie bei der Sintflut. Es wird unübersichtlich sein. Gottes Segen kommt so auf unser Leben, dass man manchmal die Segensspuren von Gott gar nicht sieht. Oder sie erst im Nachhinein wird sehen. Ich glaube, die grössten Segensspuren von Gott in unserem Leben werden wir erst ganz am Ende von unserem Leben sehen. Erst ganz am Ende von unserem Leben. Das sagt der Malachi, nämlich im Vers 11 sagt er sinngemäß, wenn ihr den Zehnten gebt und Gott wird das Segensfenster auftun, ihr werdet ein neues Verhältnis zu der Arbeit bekommen. Ihr werdet ein neues Verhältnis zu der Arbeit bekommen. Ihr werdet nicht mehr leiden an der Arbeit. Der Malachi spielt noch eine Naturgeschichte an, nämlich in 1. Mose 3 ist aufgrund dessen, dass der Mensch gesagt hat, mir ist etwas anderes wichtig als Gott, ist die Arbeit zum Fluch geworden. Gott hat gesagt, von jetzt an ist die Arbeit eine Last für den Menschen. Und zwar auf zwei Seiten. Entweder wird der Mensch die Arbeit vergöttlichen oder wird die Arbeit verteufeln. Entweder neigt der Mensch nach seiner Natur dazu, die Arbeit zu vergöttern, sich nur noch in die Arbeit zu investieren, nur noch in das, was man machen kann, in seine Leistung. Und sich darüber zu identifizieren. Man wird keine Zeit mehr haben für Freizeit, keine Zeit mehr haben, um zur Ruhe zu kommen, keine Zeit für einen Ausflug mit den Kindern oder um einfach mal Zeit mit ihnen zu geniessen, mit ihnen zu reden. Keine Zeit für das Bibelstudium, keine Zeit zum Beten. Die Arbeit mag vielleicht blühen, aber eigentlich geht Familie und die Persönlichkeit, die man hat, geht kaputt. Weil man die Arbeit vergöttert. Man klebt sich an die Arbeit, weil man da drin einen Reichtum sieht, weil da ein Schatz ist, weil da das Geld hockt. Oder man kann die Arbeit auch verteufeln. Nämlich kann man sagen, oh, die ganze Arbeit ist mir eine Riesenlast. Sie ist nur noch mühsal. Man macht es nur noch unfreiwillig, man macht es unzuverlässig. Man macht es nicht mit der Gesinnung, wo Gott mal einem Menschen gesagt hat, geht hier und bebaut die Welt. Schafft. Und werdet Gott gleich, weil er hat auch geschaffen an der Schöpfung. Man kann die Arbeit entweder vergöttern oder verteufeln. Und der Malachi sagt, wer gelernt hat, zu sehen, dass Gott alle Reichtum gehört und dass unsere Arbeit und unser Geld, unser Reichtum zur Verherrlichung Gottes soll sein, ihm darf gehören, der wird ein neues Verhältnis zur Arbeit haben. Der wird frei werden vom Fluch von der Arbeit, wo seit 1. Mose 3 darüber steht. Er wird eine neue Gesinnung haben. Er wird mit Arbeit können umgehen. Er wird können treu schaffen. Er wird können das Vorbild sein, wie man in Arbeitsmoral und Arbeitsmentalität an den Job geht. Aber er wird das Beispiel sein, dass man sich davon distanzieren kann, dass man sich nicht darüber identifiziert in der Arbeit. Es wird ein Zeugnis sein für die Welt. Das ist das Letzte. Das Erste war, die Kirche wird kein Problem mehr mit Finanzen haben. Das Zweite, du wirst gesegnet werden, wenn du zehntig bist. Und das Dritte, der Zehnte ist Evangelisation der Welt. Achtet euch, Vers 12 ganz am Schluss, das ist der Höhepunkt. Alle Nationen werden euch glücklich preisen, wenn sie euch sehen, und sie werden euch nennen ein Land, ein Wunschland. Also da ist ein bisschen so, ja, Land des Wohlgefallens. Wörtlich Wunschland, also Disneyland oder was man als Wunschland sich vorstellt. Das ist zwar nicht mein Wunschland. Also, ihr werdet etwas sein, wo man wird bestaunen. Menschen werden kommen und sagen, das will ich auch, das überzeugt mich. Der Zehnte ist schlussendlich die Evangelisation dieser Welt. Der Zehnte ist ein Ausdruck, und dass wir dass Christen eine andere Gesinnung haben zu ihrem Reichtum, anders damit umgehen, freigebig sind und sehen, alles gehört eigentlich Gott. Das ist der Grund dafür, dass Menschen zum Glauben finden. So hört interessanterweise auch der Paulus auf, wo er zwei Kapitel, 2. Korinther 8 und 9, über den Zehnten oder über den Kollekten verwendet, wo er am Schluss sagt, im Vers 12, denn der Dienst dieser Sammlung, also dass er Geld zusammenlegt, hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, also der Kirche und der Gläubigen, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele, die nicht Christen sind, Gott Danke sagen. Der Zehnte schlussendlich soll dazu sein, dass Menschen zum Glauben kommen. Am Zehnten und dahinter, an unserer Einstellung zu Geld und Arbeit, werden Menschen aufhaken und sagen, das will ich auch, das suche ich. Das Letzte. Wie viel soll ein Christen denn geben? Das ist eine berechtigte Frage. Berechtigt ist eine Frage, ja. Wieso denn haben wir im Neuen Testament eigentlich kaum mehr etwas gesagt über den Zehnten. Wieso? Und es gibt vor allem eine Antwort, die viele Christen geben. Sie sagen, Scheinbar ist der Zehnte aufgelöst worden für Christen im Neuen Testament. Beziehungsweise, man hat ja, Freiheit, oder christlich Glauben heisst Freiheit, man ist frei mit dem, was man gibt. Beides stimmt nicht. Jesus hat ein einziges Mal über den Zehnten geredet und hat ihn dort bestätigt. In Lukas 11, Vers 42 sagt er, aber weh euch Pharisäer, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allerlei Gemüse, also sie haben vor allem den Zehnten gegeben, sogar auch von der Kräutli im Garten, aber am Recht und an der Liebe geht ihr vorbei. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Jesus sagt es ganz klar, den Zehnten sollen wir tun. Aber wir sollen uns nicht damit begnügen lassen, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt meinen Zehnten gegeben, sogar von Minze, Raute und Petersilie. Dann muss ich nicht mehr leben nach Gottes Sinn. Nicht mehr Liebe oder nicht mehr noch mit der Hand anpacken. Jesus sagt, ihr sollt beides tun. Genau das, was der Malachi gibt. Gebt den Zehnten und arbeitet in einer neuen Gesinnung. Und es wird ein Segen sein für die Welt. Ihr werdet die Welt können evangelisieren. Ich glaube, es ist aus einem anderen Grund, dass im Neuen Testament nie mehr vom Zehnten die Rede ist. Und zwar aus folgendem. Im Neuen Testament geht es nicht darum, dass Christen nicht mehr nach dem Gesetz leben sollen, sondern sie sollen über das Gesetz rausleben. Das Gesetz, so sagt Paulus selber, ist ein Wegweiser, ist zeigt einen Richtung an, es ist kein Stoppschild. Viele verstehen das Gesetz so, es zeigt immer, wo man muss aufhören muss. Aber das ist genau falsch. Das Gesetz ist immer der Punkt, wo man anfängt. Das heisst, der Zehnte ist nicht der Ort, wo wir irgendwann mal aufhören und irgendwann mal sollen erreichen, dass wir den Zehnte von unserem Einkommen geben, sondern der Zehnte ist eigentlich der Boden, wo wir anfangen. Der Zehnte ist nicht die Decke, sondern es ist der Boden. Es ist dort, wo Christen sollen anfangen, mit ihrem Einkommen Gott zu verherrlichen. Und interessanterweise zeigt das auch schon das Alte Testament. Das Alte Testament hat nämlich nicht nur den Zehnte als Pflichtabgabe. Die Juden haben pro Jahr im Schnitt auch noch 3% müssen für die Armen, für die Fremden und für die Pfarrer, also für die Leviten, die im eigenen Ort wohnen, müssen abgeben. Das heisst, die haben mindestens pro Jahr 13% Pflichtabgaben gehabt. Dann haben sie die Steuern müssen zahlen, 10% an den König. Das waren Pflichtabgaben gewesen. Und dann wird ein Arsenal von freiwilligen Abgaben genannt. Nämlich Abgaben, die man macht, weil man einfach Freude hat an Gott. Abgaben, wenn man freiwillig gemacht hat, weil man etwas Besonderes mit Gott erlebt hat und gesagt hat, das ist so besonders, ich möchte Gott dafür Danke sagen, auch mit meinen finanziellen Mitteln. Man hat für spezielle Bauprojekte vom Tempel, von der Stiftshütte, hat man gesondert gewisse Beträge freiwillig abgegeben. Das heisst, wir haben im Alten Testament schon eine Art im Visier, um was es geht. Nämlich nicht etwas Gesetzliches. Und irgendwo soll ich bei 10% kommen, sondern bei 10% soll ich anfangen. Christen sollen bei 10% anfangen, nicht bei 10% aufhören. Es gibt in der Bibel, und mit dem möchte ich abschliessen, verschiedene Prinzipien, wie wir denn mit dem Zehnten, wie wir mit unserem Geld sollen umgehen. Die 10 Prinzipien, die sind auch als Download dann verfügbar auf der Internetseite, wo man auch Predigt nochmal nachhören kann oder alle Predigten aus der Vergangenheit. Die 10 Prinzipien, die könnt ihr dort als PDF abladen oder wenn jetzt jemand nicht Internetzugang hätte, darf man sie zu mir holen. Auf jeden Fall, ich möchte auf ein paar von diesen Prinzipien eingehen. Das erste, Christen sollen auch in schlechten Zeiten den Zehnten geben. Unabhängig von deinem finanziellen von deiner finanziellen Situation sollst du den Zehnten geben. Es ist unabhängig davon. Gott wird es segnen. Er wird das Himmelsfenster auftun, wenn du von dem gehst, wo er dir anvertraut hat. Das Zweite, für Gott geben bedeutet immer Opfer. Es bedeutet immer Opfer. Es gibt eine Geschichte von einem Huhn und einem Schwein, die zur Kirche gegangen sind. Das Huhn ist sehr fröhlich mit seinem Eierkörbchen neben dem Schwein herzottelt und natürlich sehr rausgeputzt in fröhlicher Stimmung zum Gottesdienst. Und irgendwann schaut das Huhn so zum Schweinli rüber und sagt, ja du Schweinli, was bringst denn du nichts mit für die Kirche? Dann sagt das Schweinli so, schaut am Boden, sagt, Hühnli, du bringst von deinen Eiern, du bringst eine Spende. Ich bringe ein Opfer, ich bringe meinen Schinken. Gott etwas geben wird immer ein Opfer sein. Weil Reichtum hat so eine Kraft auf unser Herz. Es reißt unser Herz immer zu einem bestimmten Schatz. Es wird immer ein Opfer sein. Es wird nie einfach sein. Und es wird immer schwieriger werden, zumindest merke ich das so, immer schwieriger werden, je mehr man verdient. Wenn ich als Zeitungsvertrag ein bisschen verdient habe, ist das nicht so schwierig gewesen. Es ist schwieriger geworden, je mehr man verdient. Es bleibt ein Opfer. Das Dritte, man soll aus Überzeugung und mit Freude geben. Man soll aus dieser Gesinnung geben, alles gehört eigentlich Gott. Auch mein Leben, auch mein Reichtum, all meine Fähigkeiten. Man soll aus Freude geben. Das Vierte, aber manchmal braucht es Ermahnung dazu, dass man gibt. Weil die Freude ist eine emotionale Sache, über die wir nicht befehlen können. Aber über unseren Willen können wir verfügen. Und darum, der Paulus hat sich erlaubt, die Christen in Korinth zu ermahnen. Gebt den Zehnten, gebt. Manchmal braucht es Ermahnung, dass man den Zehnten gibt. Und die Freude kommt als Frucht hinten an. Wir dürfen nicht die Freude als Kriterium machen, dass man überhaupt gibt. Aber die Freude ist ein Kriterium, wenn man gegeben hat. Die Freude wird kommen. Das Fünfte, wer gibt, der wird andere ermutigen, dass sie auch geben, auch wenn sie es gar nicht sind. Das heisst, vor allem leitende Personen, leitende Leute in christlichen Organisationen, leitende Leute in der Kirche, die sollen Vorbilder sein geben. Sie sollen das machen, was sie selber wünschen, dass die anderen es machen. Sechste, ich stelle immer wieder fest, dass einfach eine praktische Frage ist, ja, wo gebe ich denn meinen Zehnten überhaupt hin? Und ich gebe dort einen Rat, nicht weil er biblisch ist in dem Sinn, sondern einfach eine Handreichung, die mir Beruhigung gegeben hat, wie ich den Zehnten gebe. Und zwar rate ich, wir sollen den Hauptteil oder einen Großteil vom Zehnten dort geben, wo man sagt, da gehe ich in die Kirche, da gehöre ich dazu. Oder dort geben, wo man mit einer christlichen Organisation oder Institution verbunden ist. Dort soll man einen Großteil geben. Und dann soll man 2 bis 3 Organisationen, Institutionen, so schnell christliche, und sagen, dort gebe ich ein. Es ist so, wenn alle geben, gibt es kein Problem mehr. Dann müssen wir nicht an 100 Stellen geben. Sondern alle Organisationen sind froh, wenn sie wissen, wir kommen regelmäßig etwa das an Spendengelder darüber. Es ist für sie, für die Organisationen einfacher und es ist für mich einfacher, wenn ich nicht immer muss überlegen, wo muss ich jetzt meinen Zehnten hingeben. Es ist eine rein praktische Lösung. Die Juden haben das auch gemacht. 10% sind fest an den Tempel gegangen, sind an den Gottesdienst gegangen, an die Institution, die auch Sozialwerk war, unter anderem. Aber dann haben sie 3% an die Leute in ihrem eigenen Umfeld gegeben. Und dann haben sie so einige Zehnten sonst gehabt. Sie hatten noch ein Festzehnten gehabt, wo sie gebraucht haben, um mit anderen Leuten zusammen zu essen und zu feiern. Das heisst, sie sind genau gleich gelebt. Sie haben bestimmte Projekte gehabt und die haben sie konstant unterstützt. 7. Eigentlich, wenn man richtig aufgelöst hat, geht es gar nicht um ein Geben. Es geht eigentlich gar nicht um ein Zehnten geben. Alles gehört Gott. Der Grundsatz darf nicht sein, wie viel vom Reichtum, den ich habe, gebe ich Gott. Sondern der Grundsatz müsste eigentlich sein, wie viel vom Reichtum, wo Gott gehört, soll ich brauchen für mich. Die Frage soll also nicht sein, ja, wie viel von meinem Reichtum kann ich denn jetzt noch weggeben, sondern umgekehrt, wie viel vom Reichtum, wo Gott mir geschenkt hat, brauche ich für mich und meinen Unterhalt. Und dort ist wichtig, achtens, dass Gott sagt, wir sollen mit unserem Haben gut weise umgehen. Es gibt verschiedene Prinzipien, wie man mit dem eigenen Reichtum umgehen soll. Wir sollen umsichtig budgetieren, wir sollen die Steuern zahlen, Römer 13, Vers 7 und 1. Könige 8. Wir sollen weise anlegen und vorsorgen für die Zukunft. Wir sollen bedacht investieren, wir sollen für die Familie können vorsorgen und sogar, Sprüche 13, Vers 22, also mich hat es fast vom Sockel gehauen, wir sollen für die Kinder ein Erbe aufbewahren. Zu der Frage, wie viel vom Reichtum von Gott soll ich für mich bewahren, steht immer auch Weisheit. Wie geht man mit dem? Was braucht man für einen selber? Schlussendlich, mit dem, dass Christen geben, zeigen sie, dass sie das Evangelium verstanden haben. Mit dem, dass Christen von ihrem Reichtum geben, zeigen sie, ich habe begriffen, was das Evangelium bedeutet. Das Evangelium bedeutet nämlich Folgendes. Jesus Christus war in der Herrlichkeit Gottes. Er war im Tempelschatz vom Universum. Jesus Christus war in der absoluten Herrlichkeit, im absoluten Reichtum. Er hatte volle Genüge. Es hat nichts gehabt, was ihm nicht gefällt hat, an Schönheit, Reichtum und Wohlstand. Er hat alles gehabt in der Herrlichkeit. Und der Jesus Christus war bereit, diesen Schatz aufzugeben, weil er einen anderen Schatz hatte. Unser Geld, das, was wir machen, geht immer dorthin, wo unser Schatz ist. Jesus Christus hat einen Schatz gehabt und der Schatz bist du. Jesus Christus hat die Herrlichkeit, hat den absoluten Reichtum verloren, weil er gesagt hat, ich habe einen anderen Schatz. Das ist der Mensch. Das bist du. Und ich investiere mich. Er, der reich war in allem, ist arm geworden. Er ist bettelarm geworden. Seine erste Liegestätte war ein Futtertrog, wo Zeug daraus gegessen haben. Und es war nicht ein Himmelbett. Wo Jesus Christus auf die Erde kam, er war völlig arm. Am Schluss hängt er nackt am Kreuz. Man hat ihm sogar die Kleider geraubt. Er hat kein Eigentum mehr gehabt, außer seinen Körper. Und am Kreuz hat Jesus Christus gesagt, und ich gebe das Letzte, was ich noch habe. Ich gebe mein Leben. Er hat seinen Schatz gekauft mit seinem eigenen Blut, weil er nichts mehr anders hatte. Jesus Christus ist für dich gestorben, weil du sein Schatz bist. Weil du sein Schatz bist. Wenn Christen den Zehnten geben, dann sagen sie, das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir, dass du in allem uns bist davorgekommen und zuvorgekommen. Du hast mehr gegeben. Du hast mehr gegeben als 10%. Du hast 100% gegeben. Du hast dein Leben hingegeben. Ich danke dir, Jesus Christus, dass das unser Herz erwecken darf, dass wir dir gleich werden. Und ich danke dir, dass wir sogar eine Verheißung dazu bekommen haben. Und Gott wird Himmelsfenster auftun und Segen herabschütten in Fülle. Unser Leben wird gesegnet sein, wenn wir dir unser Herz, unser Leben entgegenstrecken und das mit unseren vollen Händen, mit unserem Konto, mit unserem Reichtum, das du uns anvertraut hast. Ich bitte dich, dass du die Gesinnung in uns einarbeitest, dass immer mehr wir sagen, du darfst mich ganz haben. Nimm mich mir und gib mich dir. Nimm mich mir und gib mich dir. Dass ich wie das Schweinchen darf sagen, ja, ich bringe mein Leben, weil Jesus Christus auch sein Leben gegeben hat. Amen.